Zünftig unterwegs, ein FHB-Podcast. Auf der Walz ziehen Handwerksgesellinnen und Gesellen 3 Jahre und 1 Tag lang durch die Welt, streng nach alten Regeln. Sie reisen zu Fuß oder per Anhalter, dürfen nicht für eine Unterkunft bezahlen und müssen ihre Heimat im Umkreis von 50 Kilometern meiden. Nur wer ledig, kinderlos und schuldenfrei ist, darf diese jahrhundertealte Tradition antreten, um Handwerk, Abenteuer und Freiheit zu erleben. Erkennbar sind sie an ihrer Kluft, der traditionellen Handwerkskleidung, die ihre Zugehörigkeit zeigt und ihnen Tür und Tor öffnet. Ihre Geschichten sind so vielfältig wie die Wege, die sie gehen. Mein Name ist Jasmin Teutrine und ich sage herzlich willkommen bei Zünftig unterwegs, dem FHB-Interview-Podcast mit Menschen auf der Walz.
Herzlich willkommen zum Podcast Zünftig unterwegs. Heute mit dabei der
Jonas, der freie Vogtländer.
Der freie Vogtländer, Jonas. Ja, ja, schön, dass du da bist. Heute ist eine Premiere, weil du hast dich vorher angekündigt. Du wusstest, was dich erwartet. Normalerweise spreche ich die Wandergesellen und Gesellinnen, die hier reinspazieren, überrasche ich und spreche sie direkt an und überfalle sie mit meinem Interviewwunsch. Und du bist jetzt ein bisschen vorbereitet. Das heißt, ich hoffe...
Nö. Ich habe mir da keine großartigen Gedanken gemacht. Du stellst mir einfach Fragen.
Na gut, also ich dachte, du hast hoffentlich jetzt ein paar Geschichten mitgebracht.
Geschichten gibt es mehr als genug.
Sehr gut. Erstmal, in was für einem Gewerk arbeitest du denn eigentlich?
Ich bin gelernter Schreiner und komme ursprünglich aus dem wunderschönen Oberfranken, aus der Wagner Festspielstadt Bayreuth.
Sehr schön. Und dich hat es verschlagen in das kühle Spenge heute,
Tatsache, meine neue Kluft abzuholen.
Deine neue Kluft abzuholen. Und ich habe gesehen, du hast dir eine ganz spezielle Weste machen lassen und auch eine Jacke mit einem sehr interessanten Futterstoff.
Tatsächlich waren es einfach nur persönliche Präferenzen. Grün ist einfach unsere Farbe. Ich stehe volle Kanne auf Grün, die Farbe der Hoffnung. Und das Innenfutter war genauso einfach persönliche Präferenz. Die Optik hat mir gut gefallen. Ich habe lange geschaut nach schönen Stoffen und dachte mir, der wird's.
Warum ist dir das so wichtig, dass das ein schöner Stoff ist? Also das ist ja, du hättest ja auch jetzt einfach schwarz nehmen können, ne? Also
hätte ich machen können, aber es ist dein tägliches Zuhause, in dem du drinnen wohnst. Und ich muss sagen, ich finde es einfach auch schön, mal ein bisschen von dem ersten Jacket, was man von der Stange hatte, dann mal ein bisschen selber gestalten zu können. Und man sieht es ja jeden Tag, man läuft jeden Tag damit rum und soll sich darin wohlfühlen. Und dann darf man sich auch ein bisschen Mühe geben.
Und es ist ja auch irgendwie so eine Außenwirkung hat das ja auch, ne? Also man erkennt sofort, da kommt der Jonas. Oder von hinten, das ist der Jonas. Und wie du sagst, ihr lebt in der Kluft, ne? Ist es eure Identität jetzt auf der Reise, ne? Auf der Wanderschaft?
Ja.
Da hast du dir mal was gegönnt. Wie lange bist du unterwegs?
Bisschen länger als 1,5 Jahre jetzt.
Okay, also Halbzeit.
Quasi, ja. Mhm. Also ich weiß, ich werde wahrscheinlich länger machen. Ich weiß nicht genau, wie lange, das weiß, glaube ich, keiner. Und nächstes Jahr steht für mich eine große Reise an. Da geht es das erste Mal wahrscheinlich nach Kanada. Mal weiter weg. Da bin ich sehr gespannt, was mich da erwartet.
Sehr cool. Was hast du vor? Was sind deine Ideen?
Blockhausbau und ich würde am liebsten einfach das Land bereisen, erstmal kennenlernen auch. Ich habe bei einem Lift, man lernt relativ häufig, wenn man am Trampen ist.
Genau, Lift Auto. Musst du einmal erklären, genau, den Begriff, also, Leute, die den nicht kennen.
Ein Lift ist einfach quasi ein paar Anhalte, man trampt, jemand, der anhält und es mitnimmt. Habe ich häufig Jobangebote bekommen schon. Und einen tatsächlich in den Rocky Mountains, wo Blockhausbau ist. Und ich bin einfach gerne in der Natur draußen und ich arbeite auch sehr gerne mit Holz. Und das trifft sich, glaube ich, dabei, das ist sehr gut.
Mega. Ich habe schon oft gehört, wer Pläne macht, wird ausgelacht. Ne? Aber könntest du dir auch vorstellen, dann an so einem Ort zu bleiben, wenn es da cool ist? Also Rocky Mountains, Kanada, das klingt natürlich total cool. Ich weiß, ihr seid dann auch... Ihr schart dann irgendwann mit den Hufen und wollt weiter. Aber wie ist es so bei dir? Bist du auf der Reise, um auch zu schauen, was du dir so in Zukunft vorstellen kannst?
Oder nach vielleicht es einfach hingeht? Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich habe ich schon zu Beginn meiner Tippelei gesagt, dass Kanada eins meiner großen Träume ist, die ich auf jeden Fall auf Wanderschaft mal anschauen möchte. Und man vielleicht, wenn man da die Frau fürs Leben findet, auch hängen bleibt. Ich weiß es nicht. Aber während Tippelei dürfen wir einfach nicht länger als 3 Monate an einem Ort bleiben. Dann müssen wir weiterziehen.
Genau. Und nimmst du wen mit?
Tatsächlich, ich nehme von mir einen Kamerad mit und wir schauen auch nach ein paar anderen Gesellen. Wir wollen eine Reisegruppe von 3 bis maximal 5 Leuten sein. Mhm. Je größer man wird, desto schwieriger wird es immer. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, man muss sich ja vorher um die Arbeitsvisen kümmern, die zu beantragen. Ist auch eine Glückssache, ob man eins da bekommt oder nicht. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl.
Mhm. Okay. Wenn du sagst größere Reise, du warst schon ein bisschen unterwegs, auch außerhalb von Deutschland?
Ja, bisher? Also Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Dänemark, Schweden, Norwegen jetzt zuletzt. Ich bin jetzt okay. Bis zum Nordkap hochgetrennt.
Oh, wow. Jetzt gerade? Oder wie lange bist du
zurück? Ich bin seit 1,5 Woche wieder zurück, ja.
Okay, ganz frisch.
Quasi, genau, ja. Also,
magst du ein bisschen erzählen, was du da so erlebt hast?
Gerne doch. Also los ging das Ganze. Wir waren eine Dreierreisegruppe aus noch einem Spinner und einem, also aus einem freien Vogtländer und einem fremden Freiheitsbruder, sogenannten Schwenker. Mit denen sind wir zu dritt, sind wir von Kiel aus gestartet mit einer Fähre nach Oslo. Und von Oslo sind wir nach Schweden rüber, nach Stockholm, dann am Bottischen Meer entlang, über Uppsala und Umea bis nach Kiruna hoch. Und dann von Kiruna, so eine alte Bergwerkstatt, sind wir dann rüber nach Narvik, nach Norwegen. Und von da aus nach Tromsø. Hammerfest hatten wir ein großes Sommerfest dieses Jahr von unserer Vereinigung. Da sind einfach sehr viele Gesellen zugereist. Also ich war, glaube ich, 14 Reisende und insgesamt mit einheimischen Wandergesellen, die quasi ihre Wanderschaft schon beendet hatten, waren wir um die 30 rum. Haben dann ein schönes Sommerfest gemeinsam gefeiert und sind auch noch zum Nordkap dann hoch gemeinsam.
Und hast du auch gearbeitet dann in der Zeit?
In Hammerfest habe ich tatsächlich gearbeitet gehabt. Da habe ich eine Terrasse für jemanden gebaut. Mhm. Und auch die anderen Gesellen, die durften für die Samen arbeiten, für die Ureinwohner dort, die noch quasi mit den Rentieren gemeinsam leben und die Herden auch von Winter- zu Sommerquartier mit ihren Schneemobilen treiben. Durften mit dem Lasso Rentiere fangen.
Wirklich?
Ja, ja, und haben da auch cool. Dann ein Carport gebaut für die. Also richtig coole Zeit da oben gehabt. Und dann beim Runterreisen sind wir an den Lofoten vorbei, die ganze E6 runter bis nach Trondheim. Da haben wir eine Woche lang in Trondheim nach Arbeit gesucht. Leider sind wir nicht fündig geworden. Dafür durften wir in der wunderbaren WG leben. Wir haben da auf dem Hinweg hat ein Kamerad von mir die Mädels kennengelernt. Und es war eine, wie soll ich sagen, also eine Mädels-WG, die sehr sexpositiv war. War eine sehr offene WG, so. Also sehr viele lesbische und Bi-Pärchen auch da. Ja. Teilweise hatten sie Freunde in Frankreich. Also das eine Mädel hat einen Freund in Frankreich gehabt und es war alle 2 Wochen mal, fliegt sie irgendwie darüber.
Und die haben euch
eingeladen. Wir durften,
zu dritt, oder wie viel wart ihr?
Ja, genau, zu dritt. Wir durften in der Garage bei ihnen schlafen, in der sogenannten Honeymoon Suite.
Oh. Ja. Das sind jetzt 2 Begriffe, die gegensätzlicher für mich nicht sein können. Honeymoon Suite und Garage.
Aber sie war ganz schön dekoriert und geschmückt auf jeden Fall. Also waren einfach nur Matratzen ausgelegt, okay, auf denen wir dann schlafen konnten, oben im Spitzboden.
Okay, und ihr habt euch wohl gefühlt.
Super, super nette Mädels und Trondheim ist vor allem die Stadt für guten Jazz. Also wir haben da sehr viel Jazz gehört und einfach eine tolle Zeit mit den Leuten da auch gehabt. Also das war die Stadt, wo ich eigentlich am meisten mit den Leuten Kontakt hatte. Hat mir sehr gut gefallen. Leider keine Arbeit dort gefunden und musste wirklich weiter, weil das Geld knapp geworden ist.
Ich wollte gerade fragen, wie hält man das so aus? Wenn man, also erstmal, wie versucht ihr Arbeit zu finden? Heißt das, ihr sprecht dann vor, ihr geht rum und...
Also man sucht sich zum einen Betriebe, die einen interessieren. Mhm. Und zum anderen auf dem Weg begegnen einfach auch einen Menschen. Also als wir in Trondheim waren, wir waren vielleicht... Eine halbe Stunde in der Stadt ist der Erste auf uns zugekommen und meinte, er kennt die Compagnon, also die französischen Wandergesellen. Und da ist gerade eben von den Bauhütten mit die Kathedrale seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, restauriert schon von den Steinmetzen. Und da hätte es auch vielleicht Arbeit gegeben. Und dann haben wir so mit ihm gleich in die erste Kneipe gegangen, hat uns erzählt von dem Projekt und dass er am nächsten Tag mit seinem Chef redet, dass wir mal vorbeikommen sollen, ihm vorsprechen. Mhm. Haben wir auch gemacht. Leider hatten sie nicht genug Arbeit für uns und dementsprechend mussten wir halt dann weiterziehen. Wir haben dann aber tatsächlich in Trondheim habe ich dann gesagt, lass doch mal mit den Barkeepern reden, die kennen Leute. Und tatsächlich 2 Stunden, nachdem ich den Barkeeper gefragt hatte, hatten wir dann Arbeit in Dovre gefunden, weil er ein bisschen rumtelefoniert hatte. Also es gibt viele verschiedene Wege, an Arbeit zu kommen. Wer nach Arbeit sucht, der findet Arbeit. Mhm. Und dann haben wir in Dovre für eine Schreinerei gearbeitet, die gerade eben die Schreinerei neu eröffnet hatte und innen drin die gesamte Werkstatt mit angefangen auszubauen. Wände verspachtelt, geschliffen, gestrichen, Decken abgehangen. Ich habe außen eine Fassade verputzt und Leibungen eingeputzt zum ersten Mal. Hat super gut funktioniert, die waren super happy. Und dann hatten wir wieder genug Geld, um weiterzureisen, uns ein bisschen Lebensmittel, Trinken kaufen zu können. Mhm. Und sind Stück für Stück über Oslo, Göteborg, ich glaube dann Friedrichshafen nach Dänemark. Dann eine Nacht noch in Dänemark mitgemacht, dann eine lustige Nacht mit Dänen gehabt. Da sind wir nachts um 12 in der Stadt gestrandet. Es hat gestürmt und geschüttet aus Eimern. Dachte mir, oh, was ein, oh Backe, was machen wir denn jetzt so? Man kennt niemanden. Dann sind wir erstmal durch die Stadt durchgependelt. Dann waren auch die ganzen Studenten, die gerade eben frisch angefangen hatten, unterwegs, uns unterhalten und sind dann später irgendwann in die Wien-Stuben geleitet worden. Die hat bis 5 Uhr früh offen. Da dachten wir uns, da können wir vielleicht zumindest den Regen aussitzen. Und da dann einfach auch voller Kneipe mit den Leuten tatsächlich geschnackt. Und ich habe mein erstes Arbeitszeugnis norwegisch bekommen. Und das war sehr gut. Und habe das vor der Tür dann jemand, mit dem ich unterhalte, hat er gezeigt. Und darauf hat er gesagt, bei mir könnt ihr schlafen. Kein Problem.
Ach, wie cool.
Und dann so einen Schlafplatz gefunden tatsächlich. Genau.
Bist du dann jetzt auch so durch die Wanderschaft entspannter geworden, weil du es oft gemerkt hast, irgendwie regelt sich das schon. Irgendwas ergibt sich.
Ja.
So, man hat keinen festen Plan mehr vom Leben, sondern man lebt einfach von Tag zu Tag und du weißt gar nicht so richtig, was morgen ist, was dich erwartet und irgendwie wird's schon. Ist das, muss man so eine positive Einstellung haben?
Ja, sollte man auf jeden Fall. In der Anfangszeit, wenn man noch so unruhig ist, kriegt man häufig zu sagen, du musst noch viel ruhiger werden. Und mit der Zeit wird man auch ruhiger und lernt einfach darauf zu hoffen, dass es besser wird. So. Ich würde sagen, wenn man die Tippelei einteilt, ist es ein Drittel Arbeiten, ein Drittel Reisen, ein Drittel Warten.
Ja, okay.
Und man muss halt lernen, mit dem Warten zurechtzukommen. Gerade wenn man auf einen Lift wartet und irgendwo eine Autobahnauffahrt steht. Oder 5 Stunden bei 30 Grad in der Sonne in Schweden, weil einen keiner mitnimmt. Und die Leute einen Mittelfinger zeigen und einen anhupen. Also,
oh, okay. Ja.
Da nicht frustriert sein und einfach tief durchatmen und weitermachen, ist nicht einfach.
Gibt es Länder, jetzt sagst du, also ihr seid jetzt durch Schweden und Dänemark und habt ja doch positive, in Norwegen doch positive Erfahrungen gemacht. Gibt es irgendwie so ein Land, was heraussticht, wo du besonders tolle Erfahrungen gemacht hast, wo du sagst, oh, da waren die Leute total nett, da ist es immer easy hinzukommen, hinzugehen, Arbeit zu finden, eine Unterkunft zu finden?
Deutschland.
Ja.
Muss man leider ganz ehrlich sagen, weil einfach die Tradition bei uns am meisten verbreitet ist und bekannt ist. Also es reicht schon, wenn du nach Tschechien oder Polen rübergehst zum Beispiel, da kennt das gleich keiner mehr.
Mhm.
Und dann wird man häufig für Amish gehalten oder ich wurde schon als Blues Brother angesprochen, ob wir Musiker, Zauberer sind oder auch, was ich auch in Deutschland schon hatte, wo meine Herdin ist.
Deine was?
Meine Herde. Dass wenn ich Schafe treiben würde.
Achso.
Genau.
Okay, ach witzig.
Also ja. Die Leute können damit einfach erstmal nichts anfangen. Ja. Wir haben den Leuten relativ lange versucht zu erklären, was wir machen. Und sie kriegen auch Verständnis dafür. Es gibt in Dänemark auf jeden Fall, ist es deutlich einfacher noch zu trampen, weil auch da eher Handwerker mitnehmen, weil die Tradition von den Naven, von den skandinavischen Wandergesellen, noch eher bekannt ist. Und in Schweden und Norwegen ist es so gut wie gar nicht bekannt. Also das ist einfach, da schaut man einfach nur komisch wie Leute aus.
Okay. Ja, witzig. Aber wie oft wirst du so angesprochen am Tag, was du denn machst, weil du so aussiehst? Das wird doch auch in Deutschland auch
deutlich mehr sein, auf jeden Fall. Sein, also das war tatsächlich im Ausland ganz angenehm, dass dann die Leute nicht jeden Tag drauf
ansprechen. Die haben dich nur für verrückt gehalten und sie haben genau. Einfach einen Bogen um dich gemacht.
Ja, also ich meine, interessierte Leute gibt es überall auf der Welt, die einen ansprechen. Ja. So ist es nicht, aber es ist deutlich weniger im Ausland gewesen. In Deutschland am Tag, lass es 100 Begegnungen sein. Es kommt halt darauf an, wenn du in der Innenstadt irgendwo stehst.
Dass du gefragt wirst.
Wenn du in der Innenstadt stehst und dann da durchläufst du eine größere Stadt, andauernd kommen Leute von allen Seiten. Also gerade in der Anfangszeit, wenn man das nicht gewohnt ist, könntest du gefühlt jeden Tag um 3 schon ins Bett gehen und schlafen gehen, weil du so viel Input bekommst. Und da muss man sich daran gewöhnen, dass häufig dann auch leider dieselben Fragen sind, die einem gestellt werden.
Die da wären. Die können wir jetzt beantworten für alle, die sie dann müssen dann nicht mehr stellen und dich nicht mehr damit behelligen.
Ich
jetzt
meine,
klären wir die Welt auf.
Das sind ja auch die interessantesten Fragen für die meisten Leute. Wie lange seid ihr am Reisen? Wo wart ihr schon überall?
Gut, wie lange seid ihr am Reisen? 3 Jahre und 1 Tag haben wir schon.
Genau.
Mit Option auf
länger zu machen. Genau. Dann, wo seid ihr gestartet wegen mir? Dann, wie seid ihr versichert?
Ja.
Ich weiß nicht, warum so viele Deutsche sich für die Versicherung interessieren.
In Deutschland?
Aber, also, es ist, ja, wir sind versichert, aber es ist eigentlich ziemlich nebensächlich. Also, es gibt wesentlich interessantere Fragen, die man stellen kann.
Ja.
Ich muss sagen, eine interessante Frage zum Beispiel, die mir gestellt wurde letztes Jahr, war, da musste ich mal nachdenken, war, was denn der beste Schlafplatz gewesen sei, an dem ich geschlafen hätte.
Die hätte ich jetzt auch noch in petto gehabt.
Ja. Da musste ich ein bisschen lange tatsächlich drüber nachdenken, weil es gab tatsächlich sehr viele schöne Schlafplätze. Es muss nicht immer ein Bett sein, also ich habe sowohl innen als auch außen schon sehr schöne Schlafplätze gehabt. Aber der Person habe ich geantwortet gehabt, also den schönsten Schlafplatz, den ich bisher hatte, war der, den ich nicht erwartet hatte. Wenn man irgendwo abends auf einer Autobahnauffahrt steht, sich selber mit der Taschenlampe anleuchtet und sich denkt, ich schlafe heute hier, hier nimmt mich keiner mehr mit. Und dann hält plötzlich jemand an, nimmt einen mit, sagt, ja klar, du kannst mit mir duschen, du kannst die Wäsche waschen und kommst auf die Couch vielleicht, kannst da pennen und kriegst dann vielleicht sogar noch ein Frühstück ausgeschenkt. Besser geht's nicht mehr. Und dann einfach also dafür auch dankbar zu sein und das so zu empfinden. Also ich würde sagen, dass ich deutlich dankbarer geworden bin auf Wanderschaft für sehr viele Dinge, die ich, glaube ich, vorher nicht gesehen habe. Also gerade so eine saubere Wäsche zum Beispiel. So eine frische Wäsche, ist was ganz Feines.
Ja. Wie oft kommt das vor bei dir?
Frische Wäsche?
Ja.
Kommt drauf an. Also wenn ich irgendwie hier im Reisen bin in Deutschland, das ist kein Problem, irgendwie unterzukommen bei Leuten und zu waschen. Als ich jetzt 6 Wochen in Skandinavien war, muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich auch nicht so viel Bock. Es war schwierig, ins Gespräch zu kommen mit den Schweden. Wir haben teilweise, waren wir zu dritt an 3 verschiedenen Tischen gesessen, haben da 2 Stunden lang mit Leuten geredet gehabt, versucht, die kennenzulernen und dann irgendwie bei ihnen Schlafplatz zu finden. Das war bei allen 3 Tischen dasselbe. Ja, es gibt eigentlich eine ganz schöne Brücke in der Stadt, da könnt ihr auch schlafen. Die sagen es einem mit einem Lächeln im Gesicht, die meinen es nicht mal böse.
Ja.
Und da haben wir einfach jetzt 6 Wochen mehr oder weniger draußen geschlafen und einfach dann draußen die Sachen gewaschen. Die werden natürlich dann nicht so sauber, aber es geht schon. Du kannst auch einfach aufhängen, wir haben ja nicht viel. Also ich reise mit 2 Hemden, 4 Unterhosen, 4 Socken, und einmal die ganze Kluft nochmal als Arbeitskluft quasi.
Mhm.
Und alles, was du mehr mitnimmst, ist halt Komfort. Also ein Pullover oder eine lange Unterhose, wenn es dann kalt wird. Solche Geschichten. Musst dann alles schleppen, ne?
Klar, hast du alles dabei.
Hast du alles dabei.
Hast du auch Werkzeug dabei?
Also ich habe eine einzige kleine Zange dabei.
Mhm.
Ich muss sagen, wenn ich irgendwo arbeiten gehe, dann gibt es da meistens Werkzeug. Und warum noch mehr Gewicht mit rumschleppen? Also ein Messer, eine kleine Zange und ich habe einen kleinen Kuhfuß dabei und meinen Zollstock, damit komme ich schon recht weit.
Ah, okay, du bist ein bisschen genügsamer dann, ne?
Und,
ja. Sehr cool. Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken, der ist mir jetzt gerade aber wieder entfallen. Du hast jetzt gesagt, der beste Schlafplatz ist der, den du nicht erwartet hast. Aber gibt es denn einen Schlafplatz, der ausgefallenste, exotischste war, den du jetzt auf deiner Reise erlebt hast? Irgendwas Ausgefallenes?
Also ich habe an sehr vielen schönen Orten einfach draußen geschlafen. Das muss ich sagen. Ich glaube, sehr viele Leute scheuen sich davor, im 1000-Sterne-Hotel zu schlafen. Also bezeichne ich das ganz gern. Und also mit Hängematte zum Beispiel zu reisen und teilweise einfach an sehr schönen Orten aufzuwachen, wenn du irgendwo an der Lichtung oder an einem Rand von einem Wald schläfst und am Morgen einfach vom Sonnenschein geweckt wirst.
Mhm.
Also ich hatte so einen Morgen zum Beispiel, das war jetzt nicht in Schweden, das war schon länger her. Da habe ich an einem Wald, bin ich abends hingekommen, habe da einfach noch meine Hängematte aufgeschlagen, habe da gepennt und bin am Morgen vom Schnauben von Pferden, die dann lang gegrast sind, wach geworden, so mit dem Sonnenschein. Dann liest du noch ein Büchchen am Morgen ein bisschen, dann packst du deine Sachen und ziehst du weiter. Solche Sachen sind für mich einfach, das ist sehr schön. Aber auf der Reise, ich glaube, das Schönste, was wir hatten, war tatsächlich, wir sind nachts dann, ich habe von der Kneipe erzählt gehabt, wo wir keinen Schlafplatz gefunden hatten. Zu dem Zeitpunkt war es da auch die ganze Nacht hell. Sind wir weitergetrampt und sind an den See angekommen noch, der sehr schön war, wo auch tatsächlich Sand war. Und es gab so eine Art Außenshelter, einen Grillplatz und trockenes Holz sogar. Wir waren tierisch fertig, sind einfach erstmal umgefallen. Also man hat nicht gut geschlafen in dem Sinne. Aber am nächsten Morgen sind wir aufgewacht und ich bin mit Angel gereist. Und dann haben wir erstmal unser Frühstück gefangen und haben Barsche gefangen. Wir hatten Salz, Pfeffer, Zitrone dabei und haben dann richtig Tippelei-Romantik am Feuer erstmal unseren Fisch gemacht und dann gefrühstückt und weiter. Das war halt einfach auch so ein eigentlich unrealer Moment. So, ich hatte richtig Bock drauf, deswegen habe ich die Angel eingepackt und es hat funktioniert.
Ja, cool. Ja, und jetzt klingt das wirklich sehr romantisch, was du jetzt erzählt hast.
Es gibt auch Negativbeispiele.
Und da wollte ich dich noch fragen, hast du noch mal ein Negativbeispiel, wie es denn auch schlecht laufen kann?
Mhm. Du stehst auf der Raste und versuchst wegzukommen und es kommen nur laute Fahrzeuge, die entweder geschäftliche Fahrzeuge sind, wo gesagt wird, aus versicherungstechnischen Gründen dürfen wir dich nicht mitnehmen. Oder, was tatsächlich für mich auch ein Problem ist, also wenn ich mit einer Gesellin gemeinsam reise, ist es viel einfacher zu reisen, weil mich viel mehr Frauen mitnehmen. Wenn ich als Mann tramp, ist es vielleicht 20-30%, würde ich sagen, ungefähr. Es kommt darauf an, das kann man nicht genau sagen, aber es gibt so Tage, da trifft man eben eher vermehrt an Frauen. Das war der Tag auf der Raste und ich war 3 Stunden gestanden und es kamen echt wenig Autos durch. Und all die durchkamen waren Frauen, die mich auch ganz freundlich gefragt haben. Sie meinten so, wollen wir nicht, fühlt sich nicht gut an für uns. Ich habe gesagt, dann muss ich das akzeptieren, ist so. Es war aber Unwetterwarnung, es hat gestürmt wie Sau. Später war sogar die Polizei noch da, die mich auch gefragt gehabt, ob sie mich mitnehmen könnten. Haben sie gesagt, nee, können sie auch nicht machen, haben mich da auch stehen lassen. Und dann ist mir irgendwann, ich glaube 11 oder so war das, nachts, kam dann jemand von der Messe, der schon vollkommen ermüdet war, wo ich mir auch dachte, da willst du eigentlich nicht zusteigen, aber es ist deine einzige Chance, hier von der Raste wegzukommen. Und ich wollte nicht an der Raste schlafen und wollte noch Richtung Göttingen weiterkommen. Dann bin ich eingestiegen, dann ist der auch mit 180 über die Autobahn gebrettert, dachte ich mir so, pff, lass es bitte gut gehen. Dann hat er mich aber nicht in Göttingen rausgeschmissen, wo ich eigentlich hin wollte, sondern so ein Kaff davor. Friedstadt, glaube ich, hieß es. Und in Friedstadt ging irgendwie einfach, da war tote Hose, da gibt es gar nichts so. Und dann bin ich da mit dem Kamerad, wo ich gemeinsam unterwegs war, zur einzigen Gaststätte hingegangen. Die hatten gerade eben noch Licht an und die Frau hat gerade eben noch zugesperrt. Und dann haben wir geklopft, ob wir rein können. Und dann hat sie gesagt, nee, Zimmer gibt es keine, sind irgendwie alles, was hier ist, ist belegt. Und wir haben gefragt, ob wir vielleicht im Gastraum schlafen dürfen. Wir würden auch früh aufstehen, wieder gehen. Nee, das geht auch nicht. Und es hat draußen angefangen zu schiffen. Ich war so, oh, echt keinen Bock, draußen zu schlafen jetzt irgendwo und runter zu krabbeln. Dann habe ich gefragt, ob sie nicht vielleicht eine Holzlege, irgendwie einen Stall, irgendwas hat. Dann hat sie gesagt, ja, nebendran, kommen wir mal ran, gibt es eine Garage. Hat sie diese Garage aufgemacht und dann konnten wir tatsächlich der Nacht schlafen. Da war so eine richtig ranzige Matratze an der Wand. Und die ganze Woche, wo ich mit dem Kamerad schon gereist bin, der also hat keine Isomatte irgendwas dergleichen, haben wir immer auf dem kalten Boden draußen geschlafen. Hat er sich sofort diese Matratze auf den Boden geschmissen. Ich meine, so willst du wirklich auf dieser Matratze schlafen? Die krabbelt doch schon.
Oh.
Und er so, das ist mir scheißegal. Ich will jetzt einfach einmal bequem schlafen. Hat sich da drauf geschmissen. Und dann siehst du so diese Wände in dieser Garage und die Wände sind alle so am Schimmeln.
Oh,
und dann
scheiße.
Guckst du noch mal so raus, gehst noch mal so einen Meter raus und siehst du so einfach diese Biomülltonne, die so einen Meter vor deinem Schlafplatz ist und die ganzen Maden, die da rauskrabbeln. So. Und dann willst du die Augen zumachen und merkst so, das funktioniert nicht, weil 20 Meter vor der Haustür fahren im halben Stundentakt die ganzen Güterwaggons durch.
Mhm.
Und das war eine sehr, sehr, sehr unruhige Nacht. Also ich habe kein Auge zugemacht und habe gesagt, ey, am nächsten Tag, lass uns die Sachen packen, wir müssen weg hier. Ich will einfach nur weg hier und dann legen wir uns irgendwo, wenn es dann wieder die Sonne scheint und es nicht nass ist, einfach irgendwo die Wiese reinflacken unter ein Bäumchen und dann einfach da schlafen. Das war eine unangenehme Nacht.
Okay, also du hast es erfolgreich geschafft,
die
Romantik auf jeden Fall in Schach zu halten hier. Dass ich nicht denke, ich muss auch noch auf die Walz gehen, weil es so schön ist. Ich bin halt wirklich unbegabt, Gott sei Dank.
Sag das nicht. Man muss sich einfach nur ausprobieren mal.
Apropos ausprobieren, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, auf die Walz zu gehen?
Also, gute Frage.
Wie kam
also, ich
die Idee zustande?
Ich habe Gesellen auf der Straße getroffen tatsächlich und habe bis dato gar nicht gewusst, dass auch Schreiner auf Wanderschaft gehen können. Ich dachte, das wäre immer so ein Ding von den Zimmerleuten.
Das ist immer das Ding, ne? Dass alle denken, Zimmerleute sind auf der Walz. Ne? Und, ja.
Da hat man sich mal unterhalten, da habe ich gemerkt, so, ja, Schreiner gehen auch auf Wanderschaft. Und dann war der Gedanke gepflanzt. So. Da musste ich noch ein bisschen reifen, aber dann habe ich mich umgeschaut auf den ganzen Veranstaltungen, die es quasi gibt von den ganzen verschiedenen Gesellenvereinigungen, wir sagen dazu Schächte, als auch bei den Freireisenden. Und da haben mir die Leute angeschaut, muss erstmal ganz ehrlich sagen, das erschlägt einem erstmal am Anfang, es gibt so viel Input wieder und da sollte man einfach sein Bauchgefühl hören, was sich vor allem richtig anfühlt. Ich habe 1,5 Jahre mir alle Vereinigungen angeschaut, bis ich dann für mich entschieden hatte, bei den Freien Vogler möchte ich reisen. Und da haben einfach die Leute gepasst, da hat das Umfeld gepasst und dann dachte ich mir, man muss sich einen Alt- oder Exportgesellen suchen, der einen begleitet und losbringt und habe da auch die richtige Person gefunden. Dann ging für mich das Abenteuer los.
Und was waren so Sachen, die du vorher nicht erwartet hast, die du mit der Wanderschaft erst erlebt hast? Du hast dich ja informiert lange.
Ja.
Und kamen dann irgendwelche Regeln, Erlebnisse, irgendwelche Dinge, wo du gesagt hast, krass, das wusste ich vorher nicht.
Ganz klar, dass du von Anfang an immer die Katze im Sack kaufst. Also das sagen sie auch die Leute ganz offen zu dir. Du kaufst die Katze im Sack, weil du hast einfach, man kennt natürlich ein paar Regeln davon. Das sind aber auch nicht nur die quasi nach außen getragen werden. Es gibt viel, viel, viel mehr Regeln. Viele gelten quasi nur unter uns. So, die gibt's nicht würden nicht in die Öffentlichkeit rausgegeben, sag ich mal. Und die erfährt man erstmal dann, wenn man dabei ist, wenn man losgeht. So. Und dann eröffnet sich einem eine andere Welt. Und ja, also es gab einfach unglaublich viele Dinge. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, die einen einfach am Anfang überrumpelt haben. Sei es von der Wahrnehmung, sei es das Gefühl, auf einmal keine Privatsphäre zu haben. Ich habe nicht daran gedacht, dass es so krass ist, keine Privatsphäre mehr zu haben. Dass du im Endeffekt eigentlich nur auf dem Klo sitzt oder bei irgendjemandem pennen darfst und dann mal da so ein Zimmer für dich hast, deine Ruhe hast. Ansonsten bist du immer in der Öffentlichkeit. das war für mich am Anfang so ein, echt eine Umgewöhnungssache, wo ich sage, das hat lange gebraucht, so damit locker zu werden. Oder auch mal, wenn du dann in der Stadt schläfst und eben nicht romantisch irgendwo draußen am Waldrand, sondern irgendwo in der Stadt dir was suchst. Und wenn du keine Isomatte hast und dann aus einem so einen großen Müllcontainer, so eine Pappkarton rausziehst, dass du ein bisschen trocken liegst, so. Gibt's halt auch. Und da sind sehr viele Momente, die du einfach noch nicht gekannt hast, weil man halt einfach nur seine Komfortzone kennt. Mhm. Es war auch ganz bewusst für mich zu sagen, bei mir zu Hause ist alles super gelaufen. Also es hat mir an nichts gemangelt. So, ich habe echt einen super Umstände gehabt, und ich dachte mir, und das soll jetzt so die nächsten 40 Jahre weitergehen? Das ist eigentlich ziemlich langweilig. Und dann dachte ich mir, irgendwie merke ich so in mir drinnen, du hast Schiss, mal aus deiner Komfortzone rauszukommen. Ist viel zu bequem hier. Gib dir doch mal einen Arschtritt. Und dann ist dieser Wandergeselle in mein Leben getreten und dachte mir, genau diesen Arschtritt eigentlich gegeben. So. Und du erforderst dich immer wieder heraus. Es gilt darum, sich selber wieder herauszufordern. Aber in der Regel, wenn man auch, man wird am Anfang häufig mit Ängsten noch konfrontiert, weil man aus seiner Komfortzone rauskommt, wird man dann auch dafür belohnt.
Hm. Hast du an irgendeinem Punkt mal gedacht, boah, ich pack's nicht mehr, das ist mir jetzt zu viel?
Nee,
das zu viel aus der Komfortzone raus?
Nee, das würde ich noch nicht sagen. Es kommt natürlich auch darauf an, wer ein alter Exportgeselle ist und wie für dich die Anfangszeit ist und was für Erlebnisse du machst. Aber in der Regel hat man einen guten Exportgesellen, der einen zur Seite steht, der mit den Sorgen, die man am Anfang auch hat, natürlich einen begleitet oder einen mithilft. So. Mhm. Also da hatte ich keine Probleme in derlei Hinsicht. Es gibt so Tage, wo man sich denkt, boah, ist das echt unangenehm gerade eben, es könnte echt schöner sein, gerade wenn du irgendwo im Pissregen stehst und keiner nimmt dich mit zum Beispiel oder du Zahnschmerzen hast und einfach gerade nicht wegkommst, wie auch immer.
Wie und seid ihr eigentlich versichert?
Genau. Oh, genau. Und dann weißt du aber ganz genau, man lernt irgendwie darauf zu vertrauen, dass wenn es gerade eben scheiße ist und du so in einem Tief drin steckst und es einfach auch gerade eben vielleicht einem persönlich einfach dreckig geht, dass du weißt, es geht wieder berghoch. Es ist wie so eine Sinuswelle, die auf und ab geht. Nur, dass die im normalen Leben der Ausschlag davon nicht so hoch ist. Die Kadenzen sind nicht so hoch. Mhm. Sehr flacher und deswegen angenehmer. Und auf Tippelei sind es extreme Höhen und extreme Tiefen. Und man muss durch beides durchgehen und man lernt beides zu schätzen. Du weißt irgendwann, wenn es... Teilweise kannst du pissen, am Anfang wärst du total genervt gewesen, dachte, was für ein scheiß Wetter. Und dann irgendwann stehst du drin und denkst, ach schön, es regnet, auch mal was anderes. Wird die Kluft mal wieder sauber.
Wie hast du dich in den letzten anderthalb Jahren verändert? Wenn du jetzt zurückdenkst, ne, an also Jonas von vor anderthalb Jahren. Und bist du ruhiger geworden tatsächlich? Hat es bei dir bisher geklappt? Oder würdest du sagen, so eine leichte Unruhe ist da immer noch? Mal gucken, wie es dann in weiteren anderthalb Jahren aussieht. Was hat das alles so mit dir gemacht? Was bist du jetzt für ein Mensch geworden durch die Tippelei bisher?
Also was mich herangetragen wurde, was ich tatsächlich verändert hatte, ich war vorher sehr, sehr, sehr zielstrebig, ich habe genau meine Ziele in meinem Blick gehabt. Tatsächlich ist das ein bisschen verloren gegangen, weil wer Ziele macht, wird ausgelacht. Man lernt einfach so diese Zügel, die man vielleicht vorher in der Hand hatte, wenn man vorher mal alles kontrolliert hatte, auf einmal loszulassen, dem Zufall zu übergeben, weil der sehr vieles für einen regelt. Und was ich auf jeden Fall sagen würde, ich dachte eigentlich, als ich losgegangen bin, ich komme aus einem kleinen, vielleicht 300, 500 Einwohner-Kaff, Stehstuben, da ist nicht viel, dass ich, als ich losgegangen bin, eigentlich schon sehr, ich würde es als open-minded beschreiben, also offen in meinen Denkweisen war so. Und bin dann doch am Anfang sehr überrascht worden, wie viele Vorurteile ich denn noch habe, so wie viele Schubladen auf einmal doch aufgemacht wurden. Und man gerade, weil man vor allem mit jeglicher Gesellschaftsschicht zu tun hat und sich mit allen möglichen Leuten unterhält und konfrontiert wird mit verschiedensten Meinungen auf einmal, extrem herausgefordert wird, aber vor allem auch die Chance hat, seine Standpunkte mal zu überdenken und neue Perspektiven einzunehmen. Also man kommt schon einfach menschlich extrem weiter. Und das hat sich auf jeden Fall getan, dass man auf jeden Fall mehr Menschenkenntnis bekommen hat, dass man auf einmal durch das Reisen auch vor allem, also diese Bannmeile von den 50 Kilometern, die wir haben, unsere Heimat, die kennt man tatsächlich sehr gut so. Aber außerhalb, was du vielleicht nur im Urlaub mal, hast du vielleicht ein paar Tage mal irgendwas anderes gesehen, wenn du mal wirklich ein Jahr, sag ich mal, im Reisen warst, dein eigenes Land mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt hast, vor allem durch unseren Reisestil, den wir haben, dann kriegst du ein anderes Verständnis überhaupt für unsere Kultur, wenn man überhaupt in den ganzen verschiedenen Bundesländern ist, dann teilweise auf Dorffesten auch mit dabei ist, im Schwarzwald mal zum Beispiel das Scheibenschlagen mitmacht oder eine Fastnacht mal mitfeiert, kriegt man ganz andere Einblicke auf einmal und versteht auch sein Land anders. Man werden einem die Augen einfach geöffnet. So. Da war ich vorher, glaube ich, ziemlich blind. Da habe ich viele Dinge nicht gesehen. Oder eben auch nur, was viele Leute, ist das, wovor ich Angst habe, wenn ich wieder nach Hause komme, dass sehr viele Leute dort von sehr vielen Dingen sehr feste Meinungen haben, obwohl sie eigentlich gar keine Ahnung haben, weil sie es nämlich nie selber erfahren haben. Man muss Dinge eigentlich mal erfahren, selbst sich eine Meinung bilden, bevor man sie beurteilt. Und das ist häufig das Ding, dass die Leute über Social Media oder über, habe ich gehört, von dem und dem, sich eine Meinung bilden. Das ist eigentlich sehr schade.
Aber macht das einen das jetzt auch so ein bisschen dickhäutiger gegenüber diesen anderen Meinungen, weil du weißt oder weil du vielleicht die Erfahrung gesammelt hast, du kannst auch andere, es gibt viele andere Meinungen und du kannst eine andere Meinung auch nicht ändern und du weißt jetzt auch, woher diese Meinung kommt, nämlich...
Ich muss nicht allem zustimmen, das ist auf jeden Fall ein Teil. Ich muss nicht allem zustimmen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, mit den Leuten sich mal hinzusetzen, sich mal auszutauschen, zu reden. Also daran wächst man an den ganzen Gesprächen. Und gerade mit Leuten, also don't judge a book by its cover, wenn ich so Leute vor mir sehe, die mich irgendwie, ich weiß nicht, die mir schon so ein Kribbeln machen und sage, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich mit uns zu unterhalten. Und wie auch immer, kommt man trotzdem am Abend irgendwie ins Gespräch, sei es bei einer Kippe draußen vor der Kneipe, und man dann merkt auf einmal im Gespräch, boah, die Person ist überhaupt gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, was meine ganzen Vorurteile wieder mal waren, dann überwindet man die und merkt so, oh, scheiße.
Das heißt...
Das nächste Mal vielleicht einfach mal trotzdem mal offener wieder auf jemanden zugehen, auch wenn er vielleicht einen nicht anspricht so direkt.
Ich stelle mir das jetzt so vor, dass ihr nach der Wanderschaft, nach der Tippelei, dass ihr einfach total weise seid und richtige Menschenkenner.
Also das habe ich mal gesagt, weil viele fragen mich, also warum wir das machen, sage ich, naja, ich möchte ein besserer Handwerker werden und hoffentlich komme ich weiser nach Hause.
Ja.
Das wird mir erst sehen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Handwerk hast du jetzt schon angesprochen. Lass uns ein bisschen über das Handwerk sprechen.
Ja, gerne doch.
Was hast du so gelernt auf der Tippelei, was du sonst nicht gelernt hättest?
Also meine erste Arbeitsstelle, die war auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe bei einem Metalldrücker gearbeitet. Der baut Kirchturmspitzen. Also gibt es auch selten noch diesen Beruf. So, es gibt auf SWR Handwerkskunst, gibt es eine Doku, wenn man Kirchturmspitzen baut. Da sieht man den Meister. Und da durfte ich das Drechseln lernen, weil man quasi erstmal Holzkonturen braucht, über die man die Teile drückt. Ich habe selber das Metalldrücken auch probiert, aber ich muss sagen, das kann man nicht mehr so schnell lernen. Das braucht eigentlich Jahre an Erfahrung, um das zu lernen. Ich durfte das Schweißen lernen, Mick-Mack als auch Wick-Schweißen, war super interessant. Ich habe das Löten gelernt, ich durfte also mit Blech arbeiten, also mit Zinkblech, mit Kupfer, mit Messing. Also das war für mich komplett neu. Mein erstes großes Projekt bei ihm war dann gegen Ende. Da habe ich eine Wetterfahne mit gestalten dürfen und umsetzen dürfen. Es ist ein Sterngucker, ein Knabe im Jugendstil, der kniet auf einer Windrose und durch ein Fernglas durchschaut. Die Buchstaben der Windrose durfte ich auch selber gestalten. Da habe ich gelernt, wer sauber schneidet, ist 90% der Arbeit. Ansonsten ist es fallen, 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 fallen. Und der Knabe ist dann vergoldet. Und das Fernglas ist quasi ein Hammerschlaglack, dass du von unten gegen guckst, dass man Kontrast sieht. Und der kann sich als Wetterfahne auf der Windrose drehen.
Ach cool.
Also richtig schönes Projekt. Und ja, als wir den dann montiert hatten, das war letztes Jahr im Juni irgendwann war das, glaube ich, genau. Ist dann die Nachbarin vorbeigekommen und hat gesagt, Mensch, den siehst du ja gar nicht, den sehe ich ja aus meinem Küchenfenster. Ich übernehme Tausender von der Rechnung.
Oh wow.
Dachte ich mir auch, wow, was ist das für eine Nachbarschaft, krass.
Cool.
Ja,
aber es ist doch schön, wenn das begeistert, ne? wenn man auch was mitgeschaffen hat, was die Leute dann so begeistert. Ne? Und das war dein erstes...
Das war die erste Arbeit.
Wow.
Was ich da auch spannend fand, bei den ganzen Kirchturmspitzen in der Symbolik hat man ja in der Regel immer eine Kugel und ein Kreuz. Mhm. Also quasi Christus, der über der Erde herrscht. So. Und in diesen Kugeln verbaute überall Zeitkapseln. Und ich durfte auch in einigen dieser Zeitkapseln auch mitwirken, meinen Namen mit reinbringen. Und ich bin sehr gespannt, wenn in 100 Jahren, 150 Jahren diese Spitzen restauriert werden, ob die Handwerker sich die dann aufmachen und sich denken, wie haben die das denn eigentlich gemacht? Weil nur weil wir mit der Technologie weiter vorankommen, heißt es nicht unbedingt, dass wir im Handwerk auch deswegen weiterkommen. Viele alte Arbeitstechniken, gerade mit denen ihr arbeitet, gehen leider vergessen.
Was ist da noch drin in den Zeitkapseln?
In der Regel von der Gemeinde zum Beispiel, irgendwie entweder ein Zeitungsartikel oder von der Gemeinde, was gerade eben so die letzten Dinge in der Gemeinde waren. Teilweise waren sogar gravierte Messingplatten, haben sie mit reingepackt.
Wie groß sind die denn?
So vielleicht 10 auf 10 Zentimeter.
10 cm Durchmesser.
Ja,
okay.
Ja.
Also nicht so viel Platz, aber.
Ja, die Kugeln sind ganz unterschiedlich groß. Also, ich meine, die größte, die wir gemacht haben, war keine Kugel, aber die war 1,10 Meter auf 90. Also riesig da. Ja.
Okay. Ja, krass, was ein schönes Erlebnis, ne?
Auf jeden Fall. Erstes. Und die zweite Arbeitsstelle, ich bin dann an der Mosel entlang getrennt. Da wollte ich mit einem Kamerad gemeinsam, sind wir durch Zufall durchs Trampen an den Winzer gekommen. Na, der hat uns angeboten gehabt, im Steilhang mal eine Handlese mitzumachen. Das hat leider nicht geklappt, aber so kam der Gedanke, wenn ich denn eine Handlese mache, dann lässt man sich dann natürlich in Naturalien auszahlen.
Ja.
Und so kam ich auf den Gedanken, meine eigenen Fässer zu bauen und habe die ganzen Küfnereien oder Böttchereien in Deutschland abgeklappert, also Fassbinder. Und habe in Dresden einen Betrieb gefunden, der seit der siebten Generation Familienbetrieb immer noch Fässer baut. Und habe dann mit ihm gesagt, so, ich würde dir helfen, im Tagesgeschäft das zu machen, wenn du mir nach der Arbeit erklärst, wie ich meine eigenen Fässer baue. Und habe dann 2 50-Liter Eichefässer gebaut. Eins für Schnaps und eins für Wein.
Und natürlich.
Als ich die dann fertig hatte, waren auch zum Glück beide dicht. Das war super. Er hat auch gesagt, du bist dir bewusst, du willst jetzt hier in 6 Wochen bei mir was bauen, wo andere 3 Jahre das lernen. Und ich habe gesagt, ja, ich will es versuchen. Lass mich 2 bauen, wenn eins undicht ist, habe ich immer noch ein zweites. Und es waren beide dicht. Das hat super funktioniert.
Cool.
Also war auf jeden Fall auch tolle Zeit. Auch die Dresdner Neustadt war wunderbar, da zu leben, tolle Menschen kennengelernt. Meine ersten Freunde auf Wanderschaft, die ersten neuen Freunde kennengelernt. Und bin dann von da aus mit den Fässern zum Kaiserstuhl runter nach Freiburg. Und habe dann die ganzen Winzereien und Brennereien abgeklappert. Und dann gesagt, so, ich habe da eine kleine Spinnerei mit euch vor. Und tatsächlich habe ich es geschafft, dass eine Winzerei sich quasi um ein Fass kümmert, dass ich da mehrere Belegungen drauf bekomme, dass es irgendwann wirklich ein Lagerfass ist. Und das andere ist eine Brennerin, die hat selber eine Streuobstwiese mit 150 Bäumen, tut Sorten rein, trennen und macht sehr gute Obstbrände. Mit der habe ich dann beim Backgammon-Spielen verhandelt, wie wir das Ganze gestalten. Und ja, wenn ich nach Hause komme, kriege ich quasi 2 Fässer gefüllt wieder zurück.
Nein, wie cool.
Ja.
50 Liter, hast du gesagt?
50 Liter, aber also Wein und mit 50 Liter Schnaps, sagst du mir, was willst du denn mit 50 Liter Schnaps? So viel Schnaps trinke ich ja niemals. Und da habe ich mit ihr...
Ja, ha, besser da, haben als brauchen.
Ja, am Ende verschenkst du es nur zu Weihnachten.
Genau.
Dann dachte ich mir so, nee, die macht sehr gute Obstbrände, also möchte ich das ganze Sortiment probieren. Da habe ich zu ihr gesagt, ich würde gerne von ihrer Befüllung einfach eine Flasche haben. Ich brauche ja gar nicht so viel.
Mhm.
Und von der ersten und von der letzten Befüllung vom Fass eine vorm Fass und nach dem Fass, um zu sehen, was es macht.
Okay. Ah,
und je länger ich auf Wanderschaft bin, desto mehr Flaschen gibt's.
Wie viel gibt es jetzt schon wohl?
Ich weiß es nicht, ich war seitdem nicht mehr da. Ich gehe erst zum Ende wieder hin.
Richtig cool. Oh Mann, das würde mich auch interessieren. Schickst du mal ein Foto rüber?
Wenn ich wieder nach Hause komme, dann kann ich gerne mal ein Bild schicken. Aber es wird noch eine Zeit lang dauern.
Ah, sehr cool. Ja, spannende Geschichte. Also ich sage es einmal kurz, falls es so knuschelt. Wir sitzen hier heute auf unseren schönen
sehr
FAB-Sitzsäcken. Genau. Wir haben uns hier so eine kleine cozy Area gebaut, die aber so ein bisschen knuschelt zwischendurch. Ne? Also dass, falls es so Geräusch, Lärmbelästigung gibt, dann ist das hier der Sitzsack. Hast du noch weitere spannende Projekte?
Ja, klar. Also ich
danach
war ich beim Baumhausbauer, habe dann beim Baumhausbauer mitgearbeitet. Auch ein absolut krasses Projekt. Der hat vorher als Manager gearbeitet und hat dann mit 50 gesagt, oh, kein Bock mehr darauf. Ich mache jetzt eigentlich den Traum, was ich immer machen wollte. Ich baue Baumhäuser und hat sich quasi als Ziel gesetzt, 4 Baumhäuser zu bauen, die er im Nachhinein vermieten möchte. 2 davon sind schon fertig. Ich habe ihm geholfen, im dritten zu bauen. Und wenn es fertig ist, wird es 50 Quadratmeter haben, Garderobe, Küche, es gibt einen Ofen drinnen mit Sesseln, dann erhöht nochmal ein Badezimmer und ein Schlafzimmer mit einer Außenterrasse, die halbrund ist. Also 50 Quadratmeter, das ist riesig. Krass.
Wo steht das?
In der Nähe von Nienburg bei Borstel, das ist die Baumhausherberge Bockhop.
Haben wir nochmal unbezahlte Werbung gemacht hier?
Ja, ist auf jeden Fall ein Ort, den sich lohnt anzugucken.
Mhm.
Ist eine grüne Insel.
Ja. Das heißt, da könntest du auch mal Urlaub machen später.
Ich hatte das Angebot bekommen tatsächlich, er möchte noch, dass eine Jurte hingestellt wird und vielleicht ein Hobbithaus. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, als Übergangslösung nach Wanderschaft in der Jurte zu wohnen, das Angebot da anzunehmen, da meine Jurte auch vielleicht hinzustellen und da erstmal eine Zeit lang zu wohnen, weil ich da mich auch sehr gut mit dieser Hofgemeinschaft verstanden hatte. Das weiß ich noch nicht, das steht in den Sternen geschrieben, aber es wäre zumindest eine Option, die man jetzt schon mal hätte.
Mhm.
So.
Was ist das Schönste, was du jetzt gebaut hast? Das für dich am wichtigsten, das wichtigste Projekt?
Das kommt noch.
Das kommt immer noch?
Ich habe 2 noch, hab ich, die ich bauen möchte. Also das eine ist, ich habe dieses Jahr auch schon mehrmals angefragt bei der Firma. Die haben aber leider seit letztem Jahr mit Kurzarbeit zu kämpfen und da war es schwierig, mich quasi anzustellen. Deswegen warte ich noch, bis es ein bisschen besser werden läuft. Ich dachte mir, wenn ich schon meinen eigenen Wein aus meinen eigenen Fässern trinke, dann doch bitte in einem bequemen Sitzmöbel. Und ich würde gerne meinen eigenen Ohrensessel bauen. Ein Möbel, was einen auf Lebenszeit begleitet. So.
Ja.
Und dazu möchte ich dann noch in einer Glaserei meine eigenen Weingläser, so ein Set machen mit Spinnnetzen, die runtergehen.
Wow. Und wer Pläne macht, wird ausgelacht hier. Ne? Ja, aber eigentlich hast du schon deine Pläne, Weinfässer, Sitzmöbel, Gläser, hast du alles schon.
Kann man machen. Also ich meine, irgendwann kommt auch nochmal ein Billardtisch, aber mal gucken, wann der kommt.
Ah ja, okay. Gut, dann musst du noch ein bisschen länger unterwegs sein.
Oder? Entweder das oder ich kaufe mir einfach. Ich weiß es noch nicht. Aber ich hätte auch Bock, wirklich einen selber zu bauen. Also ich habe schon von mehreren Leuten so Spinnereien in die Ohren gesetzt bekommen mit Spinnennetzen als Außentaschen und großen Stenzen als Außenbeine und auch drehbar, dass du ein Bett noch hast zum drauf schlafen.
Oh wow, okay.
Aber ja, alle Spinnereien.
Also das heißt, den Ohrensessel möchtest du selber machen?
Auf jeden Fall. Und die Gläser, weiß ich nicht, ob ich es schaffe, in der Glaserei das hinzubekommen. Vielleicht lässt man die auch machen. Hm. Aber da muss man auch erstmal Leute kennenlernen. Also es gibt ja mehr als genug Wandergesellen, die unterwegs sind auch. Da lernt man immer wieder auch interessante Menschen kennen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr zum ersten Mal gehört, dass es den Beruf des Feintechners gibt. Also jemand, der dann quasi aus Leder in verschiedensten Größen Taschen einem nähen kann. Oder habe jetzt erst neulich eine Segelmacherin kennengelernt, die dann mir zum Beispiel für meine Jurte oben das Segel, also die Plane zuschneiden kann. So. Man sammelt sehr viele Kontakte während dieser Reise und man kriegt sehr viele Möglichkeiten. Die Kluft öffnet einem sehr viele Türen. Man muss es nur nutzen.
Das glaube ich. Wenn du fertig bist mit der Tippelei, trägst du die Kluft dann auch weiter? Ist das
als was? Arbeitsklamotte halt.
Was trägst du als Arbeitsklamotte also, weiter?
Habe ich auch vorher schon getragen, genau.
Das, die Identität, also tagsüber zu tragen, oft wenn ihr unterwegs seid, dann ne, müsst ihr die ja trotzdem tragen, ne?
Weil wir haben sie
auf Reisen,
ihr außen habt die immer an. Immer ne? zu tragen, ja. In der Öffentlichkeit.
Nur das ist eure Identität jetzt auf Reisen, ne?
Genau.
Gerade. Ja, spannend. Spannende Projekte auf jeden Fall. Du hast dir doch einiges vorgenommen.
Also ich gehe jetzt gerade eben noch, also mein Plan ist jetzt heute oder morgen Richtung Freiburg runter zu machen. Da habe ich im Februar angefangen, ein Projekt zu machen. Das ist noch nicht ganz fertig, da habe ich mir eine Sauna für den Meister gebaut. Und der hat mich die komplett entwerfen lassen. Die ist 3,50 Meter auf 2,75 Meter. Wir haben selber die Spanen entworfen, das ist quasi einem Tonnengewölbe nachempfunden mit einem Meter Dachvorstand.
Ach cool.
Mhm. Und ich habe lange Zeit, ich habe im Ahrtal mitgeholfen gehabt beim Wiederaufbau, habe da mit Lehmputz arbeiten dürfen. Hab da mit der Architektin, die mir das beigebracht hatte, telefoniert, was sie denn davon hält, Lehmputz in der Sauna zu verarbeiten.
Mhm.
Und es ist möglich. Also wirklich? Ich habe erst gedacht, dass es wegen zu viel Feuchtigkeit ein Problem wäre. Ist es nicht. Also es ist kein richtiger Feuchtraum. Und
weil das wahrscheinlich ja auch...
Es ist hygroskopisch. Das kann es aufnehmen, wieder abgeben. Genau. Und nach dem Saunagang lüftet man. Und dann habe ich da 2 Tonnen Lehmputz von Hand drin verputzt.
Wirklich?
Jo. Und auch, es gibt keine Ecken. Alles ist in Flaschenkehlen abgezogen. Oh, alles ist rund.
Und was hat das für einen Einfluss auch also auf die Luft in der Sauna und es allgemein? Ist
im Vergleich zu einer finnischen Sauna, wo man eher eine trockene Hitze hat, eine weichere Wärme oder Hitze.
Mhm.
Aber das wird man erst sehen, wenn sie jetzt dann hoffentlich in 2 Wochen fertig ist. Denn ich habe noch geplant, oben ein Gründach drauf zu bauen.
Das auch noch, Mensch.
Das kann ich aber noch nicht. Deswegen habe ich mir einen Spenglermeister gesucht, der das kann. Und der hat Bock, unten im Schwarzwald Urlaub zu machen. Und der Meister zufälligerweise Ferienwohnung. Und dann kann man das alles verknüpfen. Genau. Ja. Genau.
Ein sehr guter Plan. Das klingt fantastisch.
Ja, es ist eine wunderbare Panoramascheibe, die runter ins Tal geht. Und wenn die Schäfchen richtig stehen, kannst du die Schäfchen
das auch
sehen.
Nur. Und ihr weiht dann alle zusammen die Sauna
auf jeden ein. Fall. Ich meine, also sie hat auch 4 Kinder dementsprechend. Ich habe 3 Bänke sind geplant, die noch eingebaut werden. Die untere als Antritt für die Erwachsenen, und weil es den Kindern eigentlich immer zu heiß ist, für die Kids unten zum Hinsetzen. 30, 60, 90 für den Höhen.
Mhm.
Die mittlere läuft als L außen rum. Das sind hinten Infrarotstrahler in der Wand eingelassen, dass du den Rücken noch schön bestrahlen lassen kannst.
Cool.
Und die obere soll 1,40 Meter, 1,60 Meter breit sein, dass da quasi der Meister und deine Frau beide da nebeneinander liegen können und schön aus dem Fenster rausgucken können.
Mhm. Ja. Ein Träumchen. Mhm. Ein Träumchen.
Ein Träumchen.
Ah, schön. Ja, und gibt es noch eine Sache, die du auf jeden Fall noch machen möchtest? Das hast du gerade schon gesagt. Glas... Bläser, Erfahrung sammeln, vielleicht möglich, vielleicht auch nicht. Aber gibt es so eine Sache, wo du weißt, das möchte ich auf jeden Fall. Vorher gehe ich nicht nach Hause.
Ja.
Was?
Ich habe eine Bauschreinerei gelernt tatsächlich und ich habe lange, lange Zeit gesucht und ich würde echt mal gerne in einer Vollholzschreinerei tatsächlich arbeiten.
In der Vollholz?
Ja, also mit Vollholz arbeiten und einfach, also Möbelschreinerei, mal lernen mit Vollholz Möbel zu bauen. Mir hat das keiner gezeigt. Ich habe selber mir sehr viel versucht beizubringen. Habe auch eine kleine Werkstatt mit zu Hause quasi eingerichtet gehabt. Aber von jemandem das zu sehen, das Problem ist tatsächlich, dass es gar nicht so einfach auf Wanderschaft in eine Schreinerei reinzukommen, weil wir eben nie länger als 3 Monate im Ort bleiben. Und je nachdem, was für Projekte die Schreinerei macht, viele Schreinereien auch davon abgeneigt sind, einen anzunehmen, weil man eben nicht langfristig bleibt. Ich bin der Meinung, wer interessiert ist zu arbeiten, der versteht Betriebsstrukturen innerhalb von einer Woche. Du weißt, wo das Zeug dann liegt. Und wenn es einen Meister gibt, der Lust hat, etwas zu erklären, es gibt so viele lernwillige Leute da draußen, die Bock haben, was zu lernen, und ich bin einer davon, dann zeig mir was.
Aber das kriegst du noch hin.
Ich, oder? Auf jeden Fall. Also ich bin schon am Suchen, aber es ist, also von einem Kamerad von mir, der letztes Jahr im Februar, hat der in der Region, hat er 37 Schreinereien abgeklappert und hat 37 Mal Nein bekommen.
Oh.
Und dann ist man schon demotiviert.
Ja, klar.
Also dann arbeitet man eben eher in der Zimmerei, weil es da erstens besseres Geld gibt und da gibt es eigentlich immer Arbeit. Und das ist schade, weil ich bin gelernter Schreiner und ich würde gerne als Schreiner auch auf Wanderschaft noch mehr lernen, aber dafür brauchst du auch Zugang.
Mhm.
Und Fenster reinkloppen habe ich mehr als genug gemacht, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
Mhm. Ja klar, ich meine, es ist ja auch irgendwie deine Zeit und du willst was leben, du willst dich auch, du willst was lernen und du willst was erleben und willst dich auch weiterentwickeln, ne, in der Zeit. Dann immer nur das Gleiche machen.
Kenne ich ja schon.
Ja, genau. Ja, mega spannend bisher alles, also dass du das auch alles so in anderthalb Jahren schon, du hast wahrscheinlich noch tausend Geschichten.
Es gibt doch viel mehr, ja.
Also ich würde mich total freuen, wenn du am Ende deiner Tippelei nochmal vorbeikommst und nochmal ein bisschen erzählst, wie es in Kanada war, ob die Sauna fertig geworden ist und vor allen Dingen natürlich, wie der Schnaps und der Wein geworden ist. Ne?
Da bin ich auch mal drauf gespannt, ja.
Und ich glaube, das ist, interessiert noch einige Menschen mehr, die dann hoffentlich den Podcast auch bis hierher gehört haben. Aber ich bin mir ganz sicher, weil das war ganz spannend, was du erzählt hast. Vielen, vielen Dank.
Na gerne, doch.
Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du nochmal wiederkommst.
Und, gerne, ja.
Uns am Ende nochmal ein bisschen berichtest.
Ich kann euch auch einen Flyer da lassen, dass man mal einen Zugangspunkt hat, was für mich sehr schwierig war tatsächlich, war als Interessent, in diese Welt reinzukommen, weil man muss einen Gesellen auf der Straße treffen, der einem von Veranstaltungen erzählt, um da Kontakt reinzubekommen und einfach mal einen Anlaufpunkt zu haben. Wir haben eine Webseite auch, ich habe auch einen Flyer, den ich gerne da lassen kann.
Ja, wir können das in den Shownotes einfach verlinken.
Genau, ja.
Und dann können Leute, die sich interessieren, dann da
einfach mal einen Erstkontakt finden.
Genau. Ja, das machen wir gerne. Also einfach, ich verlinke es in den Shownotes, kein
Tipptopp.
Problem. Sehr schön. Jonas, vielen Dank.
Gerne doch.
Und mir bleibt nur zu sagen, fix bitte beleidigt.
Fix bedankt.